Ja, also ich begrüße Sie und muss mich gleich, wie gesagt, entschuldigen etwas dafür, dass der Vortrag etwas gedrängt ist. Das liegt daran, dass ich die mir zugemessene Zeit nicht überschreiten wollte und trotzdem auch nicht zu viel weglassen wollte. Der Titel des Vortrags lautet, wie gesagt, Episteme und Technik bei Ernst Kapp. Um den weitreichenden Anspruch des technikphilosophischen Ansatzes verstehen zu können, den Ernst Kapp gleich im Vorwort seiner Grundlinien einer Philosophie der Technik von 1877 mit der Formulierung des Prinzips der Organprojektion erhebt, muss man sich zunächst vor Augen führen, auf welches Gebiet sich dieser Anspruch überhaupt bezieht. Denn obwohl Ernst Kapp unbestritten als Begründer der Technikphilosophie gilt und in vielen theoriegeschichtlichen Abrissen als Vertreter der Organprojektion inzwischen kanonisiert ist, wird der damit verbundene Anspruch, die Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Erkenntnis zugunsten einer gemeinsamen Wurzel zurückzuweisen, meist übergangen. Das wird insbesondere daran deutlich, dass das Prinzip der Organprojektion häufig als Vorläufer der Prothesentheorie aufgefasst wird, wie es von Sigmund Freud und Arnold Gehlen ausformuliert worden ist. Die Fassung des Menschen als Prothesengott steht jedoch in einer Theorietradition, die den Menschen als ein Mängelwesen versteht, das aufgrund seiner schlechten Ausstattung gezwungen ist, sich künstlich zu ergänzen. Für Kapp hingegen ist es keine Frage, dass der Mensch das Idealtier ist. Das, Zitat, die Spitze der gesamten Entwicklungsreihe der organischen Bildungen auf der Erde darstellt. Zitat Ende. Im Unterschied zur Prothesentheorie, die auf der Diagnose einer körperlichen Mangelhaftigkeit beruht, ist das Prinzip der Organprojektion bei Kapp durch die Vollkommenheit des menschlichen Körpers bestimmt. Die Auswirkungen dieses zentralen Unterschieds zur Prothesentheorie lassen sich am Beispiel des theoretischen Zugriffs auf diese Problematik bei Arnold Gehlen und Marshall McLuhan veranschaulichen. Denn über die Organverstärkung und den Organersatz hinaus sieht Gehlen in der Organentlastung und der Organausschaltung die entscheidenden Leistungen der technischen Artefakte, die den Menschen trotz seiner mangelhaften Anpassung an seine Umwelt handlungsfähig machen und für sein Überleben sorgen sollen. Marshall McLuhan hat diese Argumentation prägnant zugespitzt, wenn er technische Artefakte als Erweiterung des menschlichen Körpers versteht, und zwar nicht nur im Sinne einer Leistungssteigerung, sondern im äußersten Fall in Form einer Selbstamputation, die als therapeutische Reaktion auf eine Störung des Organismus verstanden werden muss. Also nach McLuhan. Entscheidend dabei ist, dass der prothetische Diskurs von einem derart tiefgehenden Riss zwischen Natur und Kultur ausgeht, dass gerade die Unmöglichkeit einer Erkenntnis dieses Zusammenhangs im Gegenzug die Bedingungen des Verständnisses von Kultur darstellt. Weil der Mensch von Natur aus ein gestörtes Lebewesen ist, lassen sich zwar die Folgen dieser Störung analysieren, die Störung selbst jedoch kann nicht in den Blick geraten. Zitat McLuhan, Selbstamputation schließt Selbsterkenntnis aus. Zitat Ende. Dagegen ist das Prinzip der Organprojektion für Ernst Kapp die maßgebliche Szene menschlicher Erkenntnis, bei der insbesondere der Zusammenhang von Natur und Kultur als solcher sichtbar wird. Aus diesem Grund besteht das zentrale Anliegen der Grundlinie in einer Philosophie der Technik in dem Nachweis, dass, Zitat, der Mensch unbewusst Form, Funktionsbeziehung und Normalverhältnis seiner leiblichen Gliederung auf die Werke seiner Hand überträgt und dass er dieser ihrer analogen Beziehungen zu ihm selbst erst hinterher sich bewusst wird. Zitat Ende. Was zunächst als Organprojektion unbewusst geschieht, wird hinterher zur Quelle einer bewussten Selbsterkenntnis des Menschen, die sich nicht nur auf seinen Geist bezieht, sondern ihm mit der physiologischen Erkenntnis seines eigenen Körpers auch den Zugang zur Naturerkenntnis insgesamt eröffnet. Die technischen Artefakte, die nach dem Prinzip der Organprojektion verstanden werden sollen, stellen somit nicht, wie in der modernen Tradition, das andere der Natur dar, das sich nur mittels einer kulturellen Logik aufschlüsseln lässt, sondern sind unbewusste Nachahmungen der Natur, deren nachträgliche Bewusstmachung zugleich Naturerkenntnis ist. Das eigentliche Skandalon dieser geschichtlich angelegten Erkenntnistheorie, die traditionelle Überlegungen der antiken Naturphilosophie wieder aufnimmt und mit der neuzeitlichen Lehre von den Artefakten verbindet, besteht vielleicht nicht in erster Linie in dem radikalen anthropozentrischen Standpunkt, den Ernst Kapp vertritt, sondern in dem Rückgriff auf die Imitatio-Lehre angesichts einer rasanten technischen Entwicklung, die spätestens seit der Renaissance die klassische Vorstellung einer Mimesis zunehmend unter Druck geraten lässt. Im 19. Jahrhundert kommt diese Abkehr von der traditionellen Epistemologie der Nachahmung vor allem in der Karriere der Figur des Ingenieurs zum Ausdruck, den Ernst Kapp jedoch gerade nicht als ingeniösen Erfinder begreift, sondern als einen unbewussten Agenten einer teleologischen Naturordnung, die allerdings nicht unmittelbar als solche philosophisch zu erkennen ist, sondern nur über den Umweg der praktischen Tätigkeit von Ingenieuren. Dass dieser radikale Anspruch nicht ohne starke Annahmen auskommt, lässt sich nicht übersehen und kann als der eigentliche Grund angesehen werden, warum Ernst Kapp zwar rezipiert worden und doch ein Außenseiter geblieben ist. Aber die weitreichenden Impulse, die von dieser eigenwilligen Modernisierung der aristotelischen Naturphilosophie ausgegangen sind, werden häufig unterschätzt. Ich komme nun zum ersten Punkt, die Lehre von den Artefakten. Einerseits steht Ernst Kapp in der Tradition der neuzeitlichen Lehre von den Artefakten, deren zentrales Theorem darin besteht, dass sich der Mensch nicht selbst erkennen kann, sondern nur anhand der kulturellen Werke, die er hervorgebracht hat. Mit dieser Argumentation, die vor allem gegen die kartesianische Vorstellung eines Ego gerichtet ist, das im Cogito bei sich selbst zu sein glaubt, hatte Giambattista Vico die Kulturwissenschaft begründet und von der entstehenden modernen Naturwissenschaft abgegrenzt. Die neuzeitliche Lehre von den Artefakten, die ihre Wurzeln bereits in der Renaissance hat, begreift die menschliche Schöpfung in Analogie zur göttlichen nach den Prinzipien künstlicher Hervorbringung. Was nachgeahmt wird, ist daher nicht mehr in erster Linie die geschaffene Natur, sondern der Akt der Erschaffung selbst. Wie Gott sich in der Schöpfung entäußert hat, um sich selbst spiegeln zu können, so stellen auch die menschlichen Werke eine Selbstentäußerung des menschlichen Geistes dar. Dass im 19. Jahrhundert auch die Vorstellung eines göttlichen Schöpfers unter die menschlichen Werke eingereiht und als Entäußerung analysiert werden kann, erscheint als eine weitere Konsequenz, die Ludwig Feuerbach programmatisch ausformuliert hat. Zitat: Der Gegenstand des Menschen ist nichts anderes als sein gegenständliches Wesen selbst. Zitat Ende. In diesem Sinne versteht auch Kapp, der sich auf Feuerbach bezieht, die technischen Artefakte als eine Selbstentäußerung des Menschen, die zum Ausgangspunkt seiner Selbsterkenntnis wird. Während in dieser Tradition die Idee der menschlichen Selbstproduktion im Vordergrund steht, greift Kapp andererseits auf eine geradezu gegenläufige Tradition zurück, die ihre Wurzeln in der antiken Naturphilosophie hat und aus deren Perspektive die technischen Artefakte nicht entlang einer Entgegensetzung von Natur und Kultur zu begreifen sind, sondern im Gegenteil allein anhand der Übereinstimmung beider. Das zentrale Stichwort ist hier nicht die Autonomie der menschlichen Welt, sondern die Widerspiegelung des Makrokosmos im menschlichen Mikrokosmos. Die Selbstentäußerung des Menschen in Gestalt der von ihm hergestellten Artefakte stellt demnach nicht nur den Leitfaden für die menschliche Selbsterkenntnis dar, sondern ist zugleich der Schlüssel für die Naturerkenntnis insgesamt. Indem sich der Mensch in den zunächst unbewusst geschaffenen technischen Artefakten seiner selbst bewusst wird, ist ihm über den Umweg der so aufgedeckten Einheit der Menschennatur ebenfalls die Aufdeckung der zugrunde liegenden Einheit der Naturkräfte möglich. Zur Widerspiegelung des Makrokosmos im menschlichen Mikrokosmos hat der Mensch somit keinen unmittelbaren Zugang, wie in der klassischen Naturphilosophie, sondern allein entlang der Bewusstmachung seiner eigenen technischen Praxis. Zitat Kapp: Denn indem der Mensch sich der Einheit seines Wesens als des ihm bisher unbewussten Grundes seiner auf den Zusammenhang der Naturkräfte gerichteten Forschung bewusst wird, indem er in und aus der Natur, nicht über und außer ihr denkt, ist sein Denken die Übereinstimmung der physiologischen Anlage mit den kosmischen Bedingungen. Zitat Ende. Den Satz werde ich im Grunde jetzt nur noch erläutern, weil das ist der zentrale Satz, der nicht so einfach zu verstehen ist. Vor dem Hintergrund dieser Modernisierung der klassischen Naturphilosophie wird verständlich, warum für Ernst Kapp jede technische Inventio eine Imitatio bleiben muss. Weil der Mensch jederzeit in und aus der Natur, nicht über und außer ihr denkt, kann die technische Praxis keine Folge eines sich selbst gewissen Cogito sein, das ein analytisches Wissen im Entwurf technischer Werkzeuge und Apparate zur Anwendung bringt, sondern im Gegenteil, sie ist selbst unmittelbar epistemische Praxis, die das Fundament der menschlichen Erkenntnis schlechthin, und das heißt von Natur und Kultur, abgibt. Ich komme zum zweiten Punkt, das Organische und das Mechanische. Um diesen Zusammenhang begrifflich zu explizieren, nutzt Ernst Kapp eine semantische Doppeldeutigkeit aus, die seine gesamte Theorie der Organprojektion strukturiert. Denn Kapp übersetzt den berühmten Ausspruch von Benjamin Franklin, dass der Mensch ein tool-making animal ist, nicht unmittelbar ins Deutsche, sondern greift dafür auf das griechische Wort Organon und auf den Kontext dieses Wortes bei Aristoteles zurück. Organon wiederum ins Deutsche übertragen weil Organon wiederum ins Deutsche übertragen sowohl Werkzeug im instrumentellen Sinne bedeutet, als auch die organische Funktionseinheit bezeichnen kann, ist es Kapp möglich, seinen technikphilosophischen Ansatz entlang dieser Doppeldeutigkeit genau an der Schnittstelle zwischen physiologischem und technischem Diskurs zu situieren. Denn mit dieser zweifachen Übertragung vom Englischen ins Griechische und vom Griechischen ins Deutsche ist stets auch der antike Kontext präsent, wenn Kapp den Zusammenhang von Werkzeugen und Organen thematisiert. Aus dem Toolmaking Animal als theoretische Szene menschlicher Selbstbehauptung, was es bei Benjamin Franklin ist, wird eine theoretische Szene menschlicher Selbsterkenntnis. Leitend für diese epistemologische Umschrift ist die berühmte Aussage von Aristoteles aus seiner Schrift Peripsyches zur menschlichen Hand als dem Werkzeug der Werkzeuge, die Kapp als Altphilologe geläufig war und die er im dritten Kapitel seiner Abhandlung auch zitiert. Ich zitiere Kapp und Aristoteles gleichzeitig. So ist die Seele wie die Hand, denn auch die Hand ist das Werkzeug der Werkzeuge und so auch der Geist die Form der Formen und die Wahrnehmung die Form der wahrnehmbaren Dinge. Zitat Ende. Während in der modernen Anthropologie die Hand vor allem deshalb als ein perfektes Werkzeug verstanden wird, weil sie als universelles Instrument so vielfältig einsetzbar erscheint, geht die Analogie von Seele und Hand bei Aristoteles über diese praktische Dimension technischer Geschicklichkeit hinaus. Wie denken und wahrnehmen, die für Aristoteles zu den Vermögen der Seele gehören, die es gestatten, die Formen des Möglichen und des Wirklichen zu empfangen, stellt die Hand ein Organ dar, das in der Lage ist, wechselseitige Verbindungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt herzustellen. Dahingegen ist die Übersetzung des griechischen Wortes Organon als Werkzeug unmittelbar mit der Vorstellung eines praktischen Anwendungsbereichs verbunden. Die häufig zitierte Stelle, an der Aristoteles von der Hand als dem Werkzeug der Werkzeuge spricht, führt die Thematik jedoch im Kontext einer Wahrnehmungslehre ein. Wie ein wahrgenommener Stein seine Form in der Seele hinterlässt, so verhält es sich auch bei der Hand, in der ein Stein liegt und deren Fähigkeit, sich den Dingen anzuschmiegen und diese Dinge zu handhaben, Aristoteles anführt, um die Fähigkeit der Wahrnehmung zu erläutern, die Formen der wahrnehmbaren Dinge aufzunehmen. Die Hand steht bei Aristoteles gerade nicht wie in der modernen Anthropologie für diese Fähigkeit der Selbstproduktion des Menschen, wie etwa bei Friedrich Engels, wenn er das Freiwerden der Hand mit der Potenz des Menschen in Verbindung bringt, sich seine eigenen Zwecke zu setzen. Schon anhand dieser knappen Rekonstruktion der sehr unterschiedlichen Thematisierungen der menschlichen Hand wird deutlich, dass es im Hintergrund um die Problematik einer natürlichen Teleologie geht, die sich auch in der Doppelbedeutung von Organ und Werkzeug widerspiegelt, die Ernst Kapp für seine Kombination beider Zugänge zum Problem der Technik nutzt. Denn für das Theorem der Organprojektion kommt es darauf an, wie der Zusammenhang von Organ und Werkzeug, und das heißt in diesem Fall der Übergang vom Organischen zum Mechanischen, gedacht wird. Bemerkenswert dabei ist, dass ausgerechnet Prothesen, und zwar nicht im metaphorischen, sondern im konkreten Sinne, für Ernst Kapp gerade nicht in der Lage sind, diesen Zusammenhang zu erläutern. So nennt er die bekannte eiserne Hand von Götz von Berlichingen ein mechanisches Gestell, das bloß eine notdürftige Ergänzung eines fehlenden Gliedes darstelle. Was Kapp dazu veranlasst, die Bewunderer solcher technischen Leistungen zu kritisieren, lässt sich anhand der Problemik gegen die, Zitat, künstlichen Uhr- und Räderwerke tanzender und plappernder Gliederpuppen, Zitat Ende, verdeutlichen, die sich durch die gesamte Abhandlung zieht. Weil sich in diesen Inszenierungen der Unterschied zeigt, Zitat, welcher zwischen dem unbewussten Geschehen absoluter Selbstproduktion und dem bewussten Nachkonstruieren eines organischen Gebildes obwaltet, Zitat Ende, rechnet Kapp die mechanischen Imitationen des menschlichen Körpers zu den unfruchtbaren Machwerken der Nachahmung. Was die Bewunderer dieser Leistung nicht verstanden haben, ist der Umstand, dass man die technischen Artefakte aus dem Unterschied zum Organischen und nicht aus der Gleichsetzung mit dem Organischen heraus verstehen muss. Also Prothesen sind für ihn eben einfach nur der Versuch, das Organische gewissermaßen zu überbieten und das Organische mechanisch zu erklären. Das scheidet für ihn gerade aus als Übergang. Dass Kapp so strikt auf dieser Unterscheidung beharrt, hängt nicht nur mit seiner aristotelisch inspirierten Naturauffassung zusammen, sondern hat auch politische Gründe. Denn wenn er gegen das Maschinendenken des 17. Jahrhunderts anschreibt, dann ist nicht nur das kartesianische Verständnis des Körpers als Gliedermaschine gemeint, sondern auch das mechanistische Staatsverständnis, wie es etwa von Thomas Hobbes ausformuliert wurde. Weil sich eine Maschine nicht selbst in Gang setzen kann, sondern bedient werden muss, steht das mechanistische Staatsverständnis der demokratischen Idee einer Selbstbestimmung entgegen. Unter der Annahme, dass der Staat wie eine große Gliedermaschine funktioniert, kann der Einzelne letztlich nur ein Empfänger von Befehlen sein. Also die mechanistische Staatsvorstellung ist für Kapp immer die despotische Staatsvorstellung, weil es wie eine Maschine eben funktioniert. Weil ein Mechanismus im Unterschied zu einem Organismus keinen inneren Zweck hat, stellt die mechanistische Auffassung jedoch zugleich die historische Überwindung der aristotelischen Teleologie dar. Denn erst in diesem Rahmen ist es möglich, Zwecke nicht mehr als natürlich gegebene, sondern als der mechanisch begriffene Natur äußerliche und damit vor allem als Selbstgesetzte zu verstehen. Also das Maschinendenken des 17. Jahrhunderts war eigentlich der große Bruch eben mit der aristotelischen Theologie, insofern als in dem Moment, wo die Natur oder auch der menschliche Körper als Maschine verstanden werden, wohnt ihnen kein Zweck mehr inne, sondern sie bekommen den Zweck von dem, der die Maschine eben benutzt. Und das war ja bekanntlich der große Bruch mit der antiken Naturphilosophie. Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenz der mechanistischen Auffassung begreift Ernst Kapp seine organische Staatsauffassung keineswegs als eine restaurative Rückkehr zu antiken Modellen von Staat und Natur, sondern entlang der Doppeldeutung des griechischen Wortes Organon im Sinne von Werkzeug und Organ als eine Modernisierung der aristotelischen Tradition. In der mechanistischen Auffassung entdeckt der Mensch seine Fähigkeit, selbst Zwecke zu setzen. Aber nur in der organischen Auffassung ist der Mensch ein Selbstzweck. Ausgehend von dieser Einsicht reformuliert Kapp das politische Programm des absoluten Idealismus auf der Grundlage einer politischen Physiologie. Zitat Kapp: Die Korrespondabilität der Zwecke des einzelnen Organismus und der Zwecke des staatlichen Gesamtorganismus ist die Wiege der Ethik und der realisierten Rechtsordnung. Demnach ist der ganze Mensch im Staate, aber auch der ganze Staat im Menschen. Zitat Ende. Wie sich der Makrokosmos im Mikrokosmos spiegelt, so soll sich der Einzelorganismus im Gesamtorganismus wiederholen. Spätestens hier wird deutlich, dass das Theorem der Organprojektion, das ebenfalls für den Staat gelten soll, nicht bloß deskriptiv gemeint ist, sondern zumindest auch Aspekte normativer Vorgaben mit einschließt. Denn die politischen Forderungen, die damit verbunden sind, basieren auf einem Imperativ der Wiedererkennung des Mechanischen als eine Projektion des Organischen, bei der es vielleicht nicht vorrangig um die Frage geht, ob es sich tatsächlich so verhält, sondern darum, was es bedeutet, das Mechanische auf das Organische hin auszulegen. Im Hinblick auf solche Auffassungen, die den Staat wie ein technisches Mittel begreifen, um das Gemeinwesen künstlich ins Werk zu setzen, könnte das heißen, dass das Mittel mehr weiß als diejenigen, die es gebrauchen. Und dass dieses Wissen erst dann expliziert werden kann, wenn es unter der Perspektive des Theorems der Organprojektion bewusst gemacht wird. Zitat Kapp: Denn der unbewusst dem organischen Vorbild nachgeformte Mechanismus dient seinerseits wieder nach rückwärts als Vorbild zur Erklärung und zum Verständnis des Organismus, dem es seinen Ursprung verdankt. Zitat Ende. Ich komme jetzt zum dritten und letzten Punkt, die Episteme der Technik. Während sich vor allem die Linkshegelianer an der Dialektik von Werkzeug und Benutzer abgearbeitet haben, bei der nicht nur der Benutzer das Werkzeug anwendet, sondern auch umgekehrt, wählt Ernst Kapp dagegen einen epistemologischen Zugang zu dieser Problematik. Denn das Theorem der Organprojektion lässt sich auch so auffassen, dass es das technische Mittel auf sein implizites Wissen hin befragt. Zugang zu dieser Perspektive findet Kapp zunächst am Beispiel einfacher Werkzeuge, die ihr Vorbild in den einzelnen Gliedmaßen haben sollen. Zitat: Wie das Stumpfe in der Faust vorgebildet ist, so die Schneide der Werkzeuge in den Nägeln der Finger und den Schneidezähnen, Hammer, Beil, Messer, Meißel, Bohrer, Säge, Zange sind primitive Werkzeuge, gewissermaßen die Werkwerkzeuge, die urersten Begründer der staatlichen Gesellschaft und ihrer Kultur. Zitat Ende. Auch wenn Kapp diesen Beispielen ein langes Kapitel widmet, dienen sie in erster Linie dazu, das Schema der Organprojektion zu etablieren. Die epistemologische Dimension dieses Schemas lässt sich hingegen erst an solchen technischen Mitteln zeigen, die sich nicht mehr unmittelbar auf den menschlichen Körper zurückführen lassen und daher auch keine Werkwerkzeuge mehr sind. Erst im Rahmen des Übergangs von den einfachen Werkzeugen, deren Benutzung in der Regel an die menschliche Hand gebunden ist, zu komplexeren Apparaturen und Maschinen, deren Herstellung durch die einfachen Werkzeuge bedingt ist, formuliert Kapp deshalb sein eigentliches Programm, auf das es bei der historischen Interpretation der Werkzeuge ankommt. Zitat: Denn nicht auf eine Geschichte der Werkzeuge haben wir uns einzulassen, sondern die Aufgabe ist, die Bedeutung ihrer Formierung für den Fortschritt im Selbstbewusstsein hervorzuheben. Zitat Ende. Weil die technische Praxis keine künstliche Hervorbringung ist, die das von Natur ausgegebene transzendiert, stellen Apparate und Maschinen ebenso wie die einfachen Werkzeuge keine zunehmende Selbstentfremdung des Menschen dar, sondern vermehren im Gegenteil das Wissen des Menschen von sich selbst. Bemerkenswert ist diese leitende Perspektive insbesondere vor der Erfahrung des 19. Jahrhunderts, dass der technische Fortschritt durch eine maschinelle Eigenlogik geprägt wird. Denn wie Ernst Kapp bündig formuliert, gehen die zunehmend komplexen Werkzeuge aus anderen Werkzeugen hervor und sind gerade nicht mehr ein unmittelbares Produkt der menschlichen Hand. Zitat: Ein Werkzeug erzeugt das andere. Zitat Ende. Dass das Theorem der Organprojektion ausgerechnet unter diesen Bedingungen seine eigentliche Wirksamkeit entfalten soll, macht dessen epistemologische Pointe allererst deutlich. Kapp erläutert diese am Beispiel optischer Apparate wie der Brille, dem Fernrohr und dem Mikroskop bis hin zur Kamera Obscura, deren technische Konstruktionen häufig als Nachbilder des menschlichen Auges verstanden werden. Zitat: Vom Standpunkte der Organprojektion hat man solche Aussprüche einfach umzukehren und zu erklären, dass die Konstruktion der Kamera Obscura ganz analog sei der des Auges, dass sie das von dem Organ aus unbewusst projizierte mechanische Nachbild dessen sei, mittels dessen Unterstützung die Wissenschaft nachträglich in die Vorgänge der Gesichtswahrnehmung habe eindringen können. Zitat Ende. Also genau umgekehrt, erst durch die Kamera Obscura hat man das Auge verstanden und nicht, man hat erst das Auge verstanden und dann gesehen, dass die Kamera Obscura oder andere technische Mittel analog gebaut sind. Das ist hier seine Hauptthese im Grunde, die eben die Werkzeuge bzw. die Apparate selber als epistemische Praxis versteht. Weil die analytische Analogie von Auge und optischem Apparat erst dann sinnvoll ist, wenn man weiß, wie das menschliche Auge funktioniert, lässt sich die historische Genese dieser optischen Apparate nicht durch das Wissen um das menschliche Auge erklären, sondern umgekehrt ist das organische Vorbild erst im Nachhinein durch sein mechanisches Nachbild explizierbar geworden. Auch wenn die technische Praxis einem vorgestellten Zweck dienen mag, ist sie im Hinblick auf ihre epistemologische Dimension keine Anwendung eines vorab gegebenen Wissens, sondern unmittelbar epistemische Praxis, die nicht zuletzt deshalb zunächst unbewusst bleibt, weil sich ihre Urheber einen anderen subjektiven Zweck vorstellen, den diese zu verfolgen meinen. Die epistemologische Dimension verdankt sich also keinem im Subjekt lokalisierten Willen zur Erkenntnis, sondern wird einer, Zitat, Bestimmung aller organischen Gebilde unterstellt, sich nach außen zu projizieren, um als wissenschaftlicher Forschungsapparat retrospektiv zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis überhaupt verwendet zu werden. Zitat Ende. Wie fundamental der Unterschied zwischen dem Theorem der Organprojektion und der Prothesentheorie ist, lässt sich nicht nur daran anschaulich machen, dass im Verständnis der technischen Artefakte als künstliche Prothesen die Vorstellung eines zunächst unversehrten und natürlichen Körpers innewohnt, der technisch überformt wird. Das Theorem der Organprojektion erhebt dagegen den sehr viel umfassenderen Anspruch, den Weg zu einer, Zitat, kulturhistorischen Begründung der Erkenntnislehre überhaupt zu bahnen. Zitat Ende. Es bezieht sich also weder nur auf Natur noch ausschließlich auf Kultur, sondern versteht die technischen Artefakte, die den Ausgangspunkt der menschlichen Kultur darstellen, als jeweils historische Bedingungen der Produktion von Erkenntnis. Während die Prothesentheorie in analytischer Hinsicht stets im Rahmen einer Kulturkritik verbleibt, weil die technischen Artefakte ausschließlich im Horizont einer ethisch zu bewertenden Praxis der Manipulation in den Blick kommen, bezieht das Theorem der Organprojektion seine epistemologische Perspektive gerade aus der Einsicht, dass die technische Praxis nicht im subjektiven Willen ihrer Urheber aufgeht. Allein der Begriff der Projektion, den Ernst Kapp mit Verweis unter anderem auf die Kartografie und auf die Wahrnehmung im Sinne einer optischen Abbildung als ein Verlegen eines Innerlichen in das Äußere einführt, macht deutlich, dass es sich im Unterschied zum praxisnahen Begriff der Prothese um einen erkenntnistheoretischen Zusammenhang handelt, der zumindest entfernt an die platonische Ideenlehre erinnert, auch wenn Kapp keinen Zweifel an seiner materialistischen Grundhaltung lässt und den antiken Imperativ der Selbsterkenntnis ganz konkret auf die körperliche Existenz bezieht. Zitat Kapp: Das Selbst hat aufgehört, der Inbegriff eines nur geistigen Verhaltens zu sein. Eine wunderliche Täuschung geht mit der Einsicht zu Ende, dass der leibliche Organismus der nächste und eigentliche Bestand des Selbst ist. Zitat Ende. Der entscheidende Unterschied zur platonischen Tradition besteht jedoch darin, dass das technische Abbild sein verkörpertes Vorbild allererst auslegen muss, um als solches überhaupt erkennbar sein zu können. Die kulturhistorische Begründung der Erkenntnistheorie, bei der die technische Praxis zur maßgeblichen Szene der Erkenntnis aufrückt, basiert auf einer Dialektik von Vorbild und Abbild, deren Brisanz darin besteht, dass das Nachträgliche das Ursprüngliche erläutert und nicht etwa eine Abweichung oder Verfälschung darstellt. Dass hierbei der aktuelle Stand der Technik wie ein historisches A priori der Erkenntnis fungiert, macht Ernst Kapp an dem, Zitat, schon ganz eingebürgerten Vergleich des Nervensystems mit dem elektrischen Telegraphen deutlich. Die Etablierung des elektrischen Telegraphen verändert nicht nur das kommunikative System auf eine äußerst nachhaltige Weise, sondern stellt zugleich auch ein neues epistemologisches Schema dar, das es möglich macht, physiologische Vorgänge auf eine andere Weise als bislang zu befragen und die menschlichen Nervenbahnen in Analogie zu elektrischen Kabeln zu begreifen. Also nach Kapp hat man erst die Nerven verstanden, als man Telegraphen gebaut hat, was historisch teilweise richtig, teilweise falsch ist. Die elektrische Telegraphie, deren beabsichtigter Zweck in der Übermittlung von Nachrichten besteht, wird für das Theorem der Organprojektion genau dann zu einem wissenschaftlichen Forschungsapparat, und das ist ein Ausdruck von Kapp, wenn die technische Praxis nicht nur ein Teilgebiet des Wissens verändert, sondern damit zugleich eine neue Auffassung vom Menschen einhergeht, die das Wissen des Menschen sowohl von sich selbst als auch im Sinne einer Naturerkenntnis insgesamt neu ausrichtet. Eine neue technische Praxis reorganisiert somit nicht nur die vom Menschen geschaffene Welt der kulturellen Artefakte. Als epistemologisches Schema expliziert sie zugleich die natürlichen Voraussetzungen dieser vom Menschen geschaffenen Welt, indem die im Menschen zusammengefasste Natur zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis wird. Auch wenn der technikphilosophische Ansatz von Ernst Kapp sehr häufig auf die plastische Korrespondenz von Organen und Werkzeugen reduziert wird, so geht es im Theorem der Organprojektion nicht in erster Linie um eine Zuordnung technischer Artefakte zu einzelnen Körperteilen oder um die Zurückführung technischer Erfindungen auf den menschlichen Körper. Zwar mögen insbesondere die einfachen Werkzeuge durch eine plastische Ähnlichkeit geprägt sein, so tritt die epistemologische Dimension der Korrespondenz erst dann in den Vordergrund, wenn sich kaum mehr eine Formähnlichkeit erkennen lässt. Zitat Kapp, die Projektion steht im Gegenteil um so viel höher, als sie überwiegend wesentliche Beziehungen und Verhältnisse des Organismus zur Anschauung bringt, die umso reiner und geistig durchsichtiger ist, sich darstellen, je weniger die Aufmerksamkeit durch zu große, treue, plastische Ausformung abgelenkt wird. Zitat Ende. Die eigentliche Leistung des Theorems der Organprojektion besteht deshalb nicht in einer anthropologischen Beruhigung angesichts einer technischen Praxis, die spätestens mit der Entwicklung der Maschinentechnik den überschaubaren Rahmen menschlicher Handlungen und Handhabung zu sprengen droht, sondern insbesondere unter den Bedingungen einer maschinellen Eigenlogik, die es nahelegt, die Apparate und Maschinen allein anhand ihrer konstruktiven Prinzipien zu begreifen, soll es dazu anleiten, die technische Praxis zugleich als eine Praxis der Erkenntnis ihrer Voraussetzungen zu verstehen. Diese heuristische Bedeutung, die Ernst Kapp der technischen Praxis entlang der semantischen Doppeldeutigkeit von Organ und Werkzeug zuspricht, ist auch der Grund dafür, warum der radikale Anthropozentrismus, der dem Theorem der Organprojektion zugrunde liegt und der sich nur schwer mit dem evolutionstheoretischen Wissen des 19. Jahrhunderts vereinbaren lässt, von einer tiefen Ambivalenz heimgesucht wird. Denn einerseits ist es für Kapp keine Frage, dass der Mensch, wenn schon nicht den räumlichen Mittelpunkt des Universums, so doch zumindest seinen figürlichen darstellt. Zitat Kapp, der Mensch holt aus der ganzen Natur sich selbst zusammen. An ihr philosophiert er sich zum Selbstbewusstsein hinauf und die Welt außer ihm ist ihm die Handhabe zur Entschließung der Welt in ihm. Zitat Ende. Also es ist eine radikale Zentrierung des Menschen. Andererseits handelt es sich dabei um einen Prozess, der das bewusste Handeln der Akteure übersteigt und dessen Wirksamkeit darin liegt, dass die erkenntnisstiftende Projektion den natürlichen Organen selbst unterstellt wird. Aus dieser Perspektive erscheint die Kultur lediglich als eine Selbstauslegung der Natur. Und die historische und technisch bedingte Fassung des Menschen stellt bloß den Raum der Reflexion dar, in dem sich die nicht vom Menschen gemachte Natur in der vom Menschen gemachten Natur spiegelt. Weil die technischen Artefakte für Kapp nicht allein das Zeugnis der menschlichen Zivilisation sind, entfaltet die zugleich subjektiv und objektiv gedachte Dialektik von Vorbild und Nachbild eine Geschichtsphilosophie, bei der im Anschluss und im Unterschied zum deutschen Idealismus nicht mehr dem Geist, sondern der Technik die Rolle des Absoluten zukommt. Während für Hegel in der Antike der Kunst, im Mittelalter der Religion und in der Neuzeit der Philosophie die Rolle zufällt, das Absolute in der Einheit mit seiner Entäußerung darzustellen, rückt für Ernst Kapp im 19. Jahrhundert die technische Praxis als epistemische Praxis auf diese Position vor. Die kulturhistorische Begründung der Erkenntnistheorie stellt insofern den tiefgreifenden Versuch dar, die Phänomenologie des Geistes auf systematische Weise durch eine Phänomenologie der Technik zu ersetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.